Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius, Max, heute eine neue Folge von Hinter den Headlines und ein ganz, ganz brandheißes Thema. Tut mir leid.
Wir wollen uns beschäftigen
bei der Feuerwehr.
Wir wollen uns beschäftigen mit einem Großbrand im Harz.
Aber ich muss mal ganz kurz sagen, warum ich jetzt lache, weil das natürlich, ja, wir beschäftigen uns mit einem Brand im Harz und dann das als brandheißes Thema. Ja, das ist so ein bisschen.
Das ist eigentlich ein verbotener Wortwitz.
Ja, eigentlich so verboten. Ich glaube, ich habe ihn auch sogar einmal bei einem Kommentar gemacht. Insofern alles gut.
In der Zeitung. Oh mein Gott. Okay. Also, wir beschäftigen uns mit einem Großbrand im Harz.
Mit dem Großbrand im Harz?
Mit dem Großbrand im Harz. Am 6. September ist in der Nähe des Brockens auf einem Hang ein großes Feuer ausgebrochen, was die Feuerwehr, hunderte Feuerwehrleute, kann man glaube ich sagen.
Ja, insgesamt so 600, 700
über Tage.
Einsatzkräfte, die über die Tage beschäftigt waren.
Genau, über die Tage beschäftigt hat. Genau. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir über sowas berichten.
Ja, es ist eine Riesendiskussion, weil es vor 2 Jahren schon mal dort ein Feuer gab, eigentlich fast an der gleichen Stelle. Und damals der Aufwand sehr viel größer war, das hat damals auch eine Woche gedauert ungefähr, bis das Feuer gelöscht war und mit noch sehr viel mehr Einsatzkräften vor Ort, hat damals eine riesige Debatte ausgelöst, weil es einfach verschiedene Themen dort gibt, die da zusammenkommen, die können wir jetzt mal vielleicht auch ein bisschen so auseinandernehmen.
Genau, das ist ein größeres Thema, Grund genug, sich damit mal zu befassen, aber wir fangen mal im Hier und Jetzt oder sagen wir mal vor, wir bezeichnen den Podcast ja immer auch teilweise ein bisschen vor Veröffentlichung auf den aktuellen Stand sollten wir vielleicht erstmal klären und was ist eigentlich passiert Anfang September.
Genau, also wir zeichnen den Podcast auf, da ist das Feuer schon gelöscht. Am 6. September ist gegen, wann war es, 14 Uhr, glaube ich, kurz vor 14 Uhr ungefähr, ein Feuer entdeckt worden am Königsberg. Das ist, wenn man im Prinzip vom Brocken runterschaut Richtung Wurmberg, dann ist im Tal sozusagen noch so eine kleine Erhebung unterhalb des Brockens und das ist der Königsberg. An dem Hang, der zum Wurmberg hinguckt, gibt es ein Feuer da. Genau über diesem Feuer fährt die Brockenbahn lang. Das ist wichtig zu erwähnen. Es ist Nationalpark Harz. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Und genau, dort ist sehr unwegsames Gelände. Ich war da, nach dem letzten Brand war ich an dieser Stelle und es ist extrem steil. Also genau.
Warst du genau an der Stelle, wo es gebrannt hat? Ich war vor 2 Jahren auch im Harz. Der nächste Ort ist Schierke, ne?
Genau, auf sachsen-anhaltinischer Seite Schierke, auf niedersächsischer Braunlage. Mhm. Also quasi genau dort. Und die Brockenbahn kommt auch aus Schierke dort lang auf dem Weg zum Brocken.
Mhm. So, da hat es gebrannt. Jetzt brennt es immer mal irgendwo oder hat es ja nicht nur ein bisschen gebrannt?
Genau, also dort kommen mehrere Sachen zusammen. Das ist ein sehr unwegsames Gelände. Das ist das eine und das Problem da war auch noch, dass ein sehr starker Wind war, 45 km/h. Also der hat das Feuer relativ schnell entfacht. Gibt auch noch eine Besonderheit dabei. Das waren sieben Stellen, die relativ schnell nacheinander, aber so sieht es auf Bildern aus, unabhängig voneinander da waren. Was so ein bisschen die Frage stellt, wie kann das sein? Die Feuerwehr, also erst hat man gesagt, naja, das erste Feuer, dann ist der Wind da, dann werden Glutteilchen, brennende Teilchen weitergetragen und lösen die anderen Feuer aus. Da hat dann die Feuerwehr gesagt, ist schwierig, weil das erste Feuer gar nicht so groß war, dass da so viel Glut hätte rumfliegen können. Kurzum, da besteht auch so ein bisschen die Frage, war es vielleicht Brandstiftung? Im Topf von den Verursachern ist auch immer noch die Brockenbahn, da kommen wir vielleicht noch dazu. Auf jeden Fall hat es dann gebrannt. Dann wurde sehr viel aus der Luft quasi gelöscht, weil man eben nicht rankommt.
Genau, man kann ja, also ich glaube, die Brockenbahn kann theoretisch mit einem Kesselwagen
hochfahren. Genau, aber da kann man nicht so viel löschen, beziehungsweise die überlegen jetzt auch so Wasserspritzen auf die Kesselwagen zu montieren. Das haben sie noch nicht. Aber die dann quasi wie so eine kleine Feuerwehr da Wasser drauf schießen könnten. Das ist so eine Überlegung, die jetzt auch mit da ist. Aber die Kesselwagen sind da. Menschen selber dort rein schickt man nicht, weil das zu gefährlich ist und weil es auch viel zu steil ist. Und deswegen muss aus der Luft gelöscht werden.
Das hat ein paar Tage gedauert, ne?
Genau, also wirklich gelöscht war es jetzt, war es an dem Freitag hat es angefangen, an dem Mittwoch danach war es. Kam die Meldung, dass es aus ist. Wobei man sagen muss, dass nach dem Wochenende dann an dem Montag schon nicht mehr so viel waren. Da waren noch Glutnester da, aber es war jetzt nicht mehr der Brand in dieser diesem Ausmaß, der es am Freitagabend zum Beispiel war. Da hat man dann abends Bilder gehabt, wo man wirklich also eine brennende Wand gesehen hat, die sich über 1000, am Ende waren es 1700 Meter gezogen hatte. Also es war schon beeindruckend, und da hat man dann auch verstanden, warum da so viele Einsatzkräfte mobilisiert wurden.
Das Feuer ist ausgebrochen, das war, glaube ich, an einem Wochenende oder am Freitag?
An dem Freitag.
Am Freitag, ja. Genau. Du bist am Wochenende auch hingefahren.
Genau, wir haben so, das ist vielleicht ein bisschen transparent, wir haben so Wochenendbereitschaften, ich hatte an dem Wochenende Bereitschaft. Es hat in dem Fall ganz gut gepasst, weil ich mich mit dem vorherigen Feuer auch schon beschäftigt hatte und auch allem, was danach folgte. Ich kannte also schon so ein bisschen die Bedingungen, und was dann auch immer gut ist, man kennt die handelnden Personen zumindest so ein bisschen. Also man weiß, wer ist wer, und das hat man ja nicht bei jedem Thema immer sofort. Wir haben ja relativ viele verschiedene Themen. Am Samstag bin ich nicht hingefahren, sondern erst am Sonntag. Das hängt ein bisschen mit unserem Publikationsrhythmus zusammen. Ich brauche im Endeffekt ja die Lage am Sonntag. Wie sieht es da aus? Und am Samstag hinfahren wäre im Sinne von Sehen ein bisschen besser gewesen, weil da hätte das Feuer natürlich noch ein bisschen mehr gebrannt. Aber für den Text, den ich dann im Endeffekt für die Montagsausgabe schreibe, ist dann wichtiger, was ich am Sonntag gesehen habe. Deswegen war ich am Sonntag da. Da hat das Feuer nicht mehr so extrem gebrannt. Haben diese Lufteinsätze da schon sehr geholfen. Es war trotzdem schon auch interessant, das zu sehen, wie dort gelöscht wird, wie da Flugzeuge drüber fliegen. Wie.
Genau, jetzt ist ja so, man kann da ja nicht hin und sagen, ach, ich laufe mal zur Brandlinie wärme meine Hände am Feuer, sondern man fährt erstmal, ich war vor 2 Jahren damals vor Ort, man fährt erstmal in so ein Einsatzzentrum wahrscheinlich.
Genau, ist sicherlich auch ein bisschen besser geworden so. Also man ruft da, in dem Fall ruft man den Kreisbrandmeister an, den habe ich jetzt angerufen. Dessen Nummer habe ich auch, und da fragt man, wo kann ich hinkommen? Der sagt dann, in dem Fall war es Feuerwehrhaus in Schirke. Und da kommt man hin, und da ist eine Polizeikontrolle auch vorher. Da sagt man einfach, dass man von der Zeitung ist, von der Mitteldeutschen Zeitung, und dann ist das okay. Man kann sich da natürlich rausweisen, das wollten sie in dem Fall gar nicht, aber würden sie natürlich wollen, wenn es jetzt irgendwie nicht nachvollziehbar wäre. Und dann kann man da hinkommen, und da war es jetzt auch schon so, dass da auch der Kreissprecher war, also vom Kreis Harz, der Pressesprecher. Und ja, mich dann gleich begrüßt hat und da dann an die unterschiedlichen Leute vermittelt hat. Und dann ist es so ein bisschen, dann würde man im Prinzip dort stehen, würde die Lagen abwarten, weil man kann ja nicht zum Brand hin. Das ist ja gesperrtes Gebiet, das ist von der Polizei auch gesperrt. Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich mache mir das mal auf und gucke mal, wie es aussieht.
Und auch einen Redaktionshubschrauber haben wir leider nicht.
Nein, und auch mit Drohnen ist es natürlich erst nach Absprache in dem Fall auch sehr, sehr wichtig, weil da Hubschrauber und Flugzeuge rumfliegen. Wenn da irgendwie Leute mit ihrer Drohne anfangen würden, schöne Aufnahmen zu machen, dann würden sie natürlich da eine extrem große Gefahr darstellen. Also insofern muss man da auch die notwendige Zurückhaltung auch als Journalist natürlich haben. Und es war so ein bisschen mein Glück, dass ich zu einer Zeit da war, als die sowieso gerade mit einem größeren Tross an Fahrzeugen in das Gebiet rein wollten, weil ein General der Bundeswehr da war. Die Bundeswehr hatte ja Hubschrauber auch dort im Einsatz. Und der wollte sich das angucken, und dann fragt man halt, ob man mitkommen kann. Und in dem Fall.
Das vielbeschworene Reporterglück.
Ja, in dem Fall haben die gesagt, ja klar, komm mit. Und dann haben wir das gemacht. Und dann waren wir auf dem Brocken gegenüber der Brandstelle unterhalb des Wurmbergs und dann noch in Elend. Da war ein Landeplatz für die Hubschrauber eingerichtet, und das war auch nochmal recht eindrücklich, da zu sehen, wie die Hubschrauber da landen. Und
ich wollte gerade sagen, wie es dir ging. Mir ging es vor 2 Jahren so, klar, man liest in der Zeitung vielleicht großer Brand und denkt sich, krass. Aber zu sehen, wie viel Material und Menschen da im Einsatz sind, das sind ja nicht nur die Feuerwehrmänner und Frauen, die da löschen, und die Piloten, da sind ja auch noch Leute, die Verpflegung bereitstellen.
Ja, man kann da mal gar nicht so viel, also alles in einen Text packen. Also wie du sagst, Leute, die Verpflegung machen und so weiter, hat mir auch jemand gesagt, ob man das nicht auch mal thematisieren könnte. Das passt halt in so einen Beitrag dann alles nicht rein.
Ja.
Aber allein zum Beispiel, was es bedeutet, so einen Flugplatz dort einzurichten, also das ist auch ganz verrückt, was da für Leute zusammenkommen. Das ist At Fire heißen die, glaube ich. Das ist eine freiwillige Organisation, die im ganzen Bundesgebiet diese Flugeinsätze bereitstellt, koordiniert und auch die Überwachung aus der Luft macht und das auch koordiniert. Das heißt, das sind Ehrenamtliche im Endeffekt, die lassen, also
wie ja die meisten Feuerwehrleute.
Genau, wie die meisten Feuerwehrleute, aber die fahren auch im Bundesgebiet rum und weisen da zum Beispiel Hubschrauber ein, also sozusagen, dass die dort ordentlich landen können, und sind auch auf Hubschraubern unterwegs und koordinieren, wer wann wo wie fliegt und wo jetzt, also Wasser nicht, das macht die Feuerwehr, wo das Wasser als nächstes hinkommt, aber so, dass sich da die mehreren Fluggeräte, die da in der Luft sind, auch nicht in die Quere kommen. Also und die machen das freiwillig und sind dann dort eingesetzt und organisieren das alles. Und allein für den ganzen Flugplatz dort waren, glaube ich, 80 Leute irgendwie schon im Einsatz, dass das irgendwie alles reibungslos funktioniert.
So, jetzt ist es Gott sei Dank diesmal niemand verletzt worden oder zu Schaden.
Ja, wohl eine Feuerwehrfrau, die irgendwie auf dem Stein ausgerutscht ist und okay. sich da irgendwas an Bändern, glaube ich.
Okay, vor 2 Jahren ist auch ein Feuerwehrmann, hat sich verletzt,
ist auch, ich glaube Brandverletzung.
Ja, hat glaube ich Verbrennungen gehabt, genau, gestorben ist Gott sei Dank niemand. Wir reden jetzt ja aber auch darüber, weil es nicht das erste Mal ist, dass so ein großer Einsatz, der ja, da kommen wir auch noch zu, eine Menge Geld kostet und viel Zeit für viele Menschen ja. lange beschäftigt. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Und auch diesem Jahr war es wieder so, es war vorher ziemlich heiß und trocken.
Genau, heiß, trocken.
Das war vor 2 Jahren auch so, der Wind, aber trotzdem entzündet sich ein Wald ja nicht einfach so.
Also, genau, also da sind wir in der großen Frage der Ursachenforschung. Also vielleicht, warum das jetzt irgendwie auch nochmal so ein größeres Thema geworden ist, weil die Brände schnell größer werden, als es vielleicht früher geworden sind. Also die Brände gibt es im Harz schon immer. Jetzt kommt natürlich hinzu, dass der Harz natürlich extrem geschädigt ist, dass da sehr viele tote Bäume drin sind. Und wenn es dann so ein paar Wochen lang trocken ist, wie es jetzt im August dann war und im September, dann sind die natürlich sehr entzündlich, die Bäume. Und da kommt eine Problematik dazu. Deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass das im Nationalpark war, dass der Nationalpark, ja, dass diese Totholzproblematik da ist.
Genau, muss man vielleicht Leute auch kurz mitnehmen. Also
genau.
Ich glaube 2017, 18 ging das los, dass wir sehr trockene Sommer hatten und seitdem leiden die Bäume im Harz auch unter einer Borkenkäferbefall. Viele Bäume sind gestorben, die fallen um oder stehen noch, sind aber tot.
Und genau, dann kamen die ein oder anderen Orkane dazu, die dann auch nochmal ganz viel umgehauen haben.
Und unter Feuerwehrleuten ist brennendes Totholz sehr berüchtigt. Ich habe immer wieder den Spitznamen Witwenmacher gehört. Also wenn die Feuer fangen, können die, glaube ich,
da brechen die Kronen dann irgendwie ganz unvermittelt ab und wenn du so eine Krone auf dem Kopf kriegst, dann ist es halt.
Deswegen scheuen sich die Feuerwehren auch zu Recht da Leute
einfach genau, weil das ist einfach viel zu gefährlich. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, also auch nachvollziehbar. Genau, dann ist diese Totholzproblematik, das heißt sozusagen im Nationalpark Harz liegt viel totes Holz rum. So. Das macht der Nationalpark, weil die Devise des Nationalparks ist, wir lassen die Natur so, wie es ist. Wenn das jetzt halt gerade so ist, dass da ganz viele Bäume abgestorben sind, dann ist das so, aber als ich damals da war vor 2 Jahren, das war ein paar Tage nachdem das Feuer aus war, da sieht man, dass sich das ganz schnell verjüngt. Also das Naturverjüngung nennt man das, wenn dann einfach man wartet, was dann kommt. Und es kommt immer wieder was. Und da kommen dann Birken und dann kommen dann erstmal kleine Sträucher und so weiter. Und das wird doch alles wieder ein Wald werden. Das Problem ist halt, wenn das Totholz da liegt und so trocken ist, sagen halt viele, na, da ist so viel Material, was gut brennen kann, das zieht die Brände in Anführungsstrichen an. Zieht sie natürlich nicht an, aber es beschleunigt sie natürlich extrem.
Das kann über eine lange Zeit vor sich hin trocknen, ne? Und leicht entzündlich.
Genau, und das ist leicht entzündlich. Und das ist ein riesen Streitpunkt zwischen dem Land und den Kommunen, die dort sind und dem Nationalpark. Weil natürlich immer die Frage ist, wer trägt das Risiko für die Bevölkerung? Es ist Umschirke, ist auch Nationalpark. Da gab es dann nach dem letzten Feuer 2022 gab es Regelungen. Totholz rausgeholt werden, wurde zum Teil auch rausgeholt. Da haben dann wieder Umweltverbände etwas dagegen gehabt. Deswegen ist es verzögert. Das ist auch noch nicht so, wie es quasi sein soll. Und auch bei den Schneisen und so weiter, die dann geschlagen werden sollten. Also es war auch ein bisschen Frage der Zugänglichkeit in diesem Gebiet. Da am Königsberg rund um den Brocken alles sehr, sehr steil, sehr wenig Zuwegung, man kommt schlecht ran. Da sollten auch Schneisen geschlagen werden als Konsequenz aus dem Feuer 2022. Und auch da gab es dann eben Umweltverbände, die erstmal Klagerecht haben und das auch nutzen und dann das verzögert haben.
Okay, ich will jetzt trotzdem eine Antwort auf meine Frage haben. Ein Wald entzündet sich nicht einfach so.
Ja, genau.
Was?
Also ich habe am Anfang schon mal gesagt, die eine Sache ist diese komische Entstehung des Feuers mit diesen Wasserfeuern, dass das eine Brandstiftung gewesen sein könnte. Da ist die einfache Erklärung, es war irgendjemand, der möchte einfach ein Feuer legen und der Nationalpark hatte darauf reagiert und gesagt, oder der Nationalparkchef Roland Pietsch hatte gesagt, kann er sich nicht vorstellen, in diesem Gelände so schnell so viele Feuer, wäre jetzt auch meine Überlegung, weil, wie gesagt, wenn man das Gelände kennt, dass jemand da so schnell rumrennen kann und Feuer legen kann, also eine Einzelperson, schwierig.
Typisch ist ja auch, weiß ich nicht, rauchender Wanderer schmeißt
Zigarette in den Wald. Genau, die wären die verschiedenen Feuer nicht erklärlich.
Ja.
Der von der Feuerwehr heißt es dann, also sie haben schon alles erlebt und wenn das jemand will, dann schafft er das auch. Also das wäre eine Sache. Es war eine individuelle Person, die halt Feuer legen möchte. Das könnte sein. Die zweite Sache ist, es wurde irgendwie durch die Brockenbahn ausgelöst, also durch die Dampf Fahren mit Dampf, also mit nicht mit Dampf, sondern mit Kohle und damit funkenauslösende, mitunter funkenauslösende Brockenbahn verursacht. Also das
fuhr die denn zu diesem Zeitpunkt?
Ja, die fuhr zu diesem Zeitpunkt, so Waldbrandstufe 4. Das ist, da kann sie, ja, das ist 1 unter, also 5 ist die höchste
Stufe. 1 unter 5, ja.
1 unter 5. Ja, also 5 wäre die höchste Stufe, da darf sie nicht fahren. Das ist auch eine Konsequenz aus dem Brand 222. Und bei 4 ist es ein bisschen Abwägungssache, da ob jetzt sozusagen, ob man sagt, du darfst noch oder du darfst nicht mehr. Das ist dann ein bisschen Absprache mit der Kommune. In dem Fall war es noch erlaubt. Sie haben es auch gemacht und ja, da ist natürlich die Annahme liegt dann, oder ist eine Annahme, dass es halt irgendwie durch die Brockenbahn ausgelöst worden sein könnte.
Also zum Beispiel durch Funkenflug aus irgendwie der
Lok. Genau, entweder durch Funkenflug aus der Lok oder eben irgendjemand, der dort geraucht hat, obwohl Rauchen dort auch strikt verboten ist. Und das wird ab Stufe 4 auch mit Sicherheitspersonal kontrolliert. Das wird auch durchgesagt. Also das ist alles Konsequenzen aus 22. Und sie haben auch ihre Funkenfänger, da habe ich extra nochmal mit der Brockenbahn, also mit der HSB, Harzer Schmalspurbahn, gesprochen. Die haben extra ihre Funkenfänger nochmal verkleinert. Das muss man sich wie so ein Netz vorstellen, was quasi vor dem Ausgang ist, wo die Funken dann rausfliegen könnten. Das muss, hat so normalerweise 4 mm Durchmesser, die Löcher, die da drin sind. Und jetzt hat es bei denen dann nur noch knapp über 2 mm. Also die haben es dann nochmal quasi geguckt, dass da noch weniger Funken rausfliegen können. Genau, da ist die Frage, ob das so ist. Die HSB selber hat auch noch eine Beobachtung mir mitgeteilt, die Lok, die es hätte sein können, ist da hochgefahren. Das war, glaube ich, 15 Minuten ungefähr jetzt, weiß nicht hundertprozentig, aber 15 Minuten, bevor das Feuer entdeckt wurde, sogar 20 Minuten. Und der kam noch eine Lok entgegen. Und wenn die runterfahren, die Dampfzüge, dann ist der Ofen nicht an sozusagen. Also da benutzen die keinen Dampf, weil die einfach nur die Schwerkraft nutzen. Die rollen also einfach nur runter. Das heißt, von der kann es nicht gewesen sein. Und dieser runter talwärts fahrende Zug nach Schirke, da von dem wurde kein Feuer gemeldet. Und der ist kurz bevor das Feuer dann erstmals gesichtet wurde, ist er da lang gefahren. Also dieser Zug, der es eigentlich hätte sehen müssen, wenn dort ein Feuer ist, von dem wurde weder von Fahrgästen noch vom Zugpersonal ein Feuer gemeldet. Und die sind dann natürlich sensibilisiert, sofort zu sagen, da ist ein Feuer. Würde den Umkehrschluss, dass der aufwärts fahrende Zug, der es hätte sein können, das Feuer jedenfalls, so könnte man denken, nicht ausgelöst hat. Aber schwierig zu sagen, ob da vielleicht das erstmal noch geglimmt hat und noch nicht so richtig
aus. Dass du da so im Thema steckst und solche Details bei uns auch wichtig sind, hat vielleicht auch, also hat sicherlich damit zu tun, dass das vor 2 Jahren mal fast schon ein Politikum war.
Ja, ja, extrem.
Also du hast damals auch, glaube ich, so richtig recherchiert und dir angeguckt, wann hat es so gebrannt im Harz und es war erstaunlich häufig in der Nähe von der Strecke.
Man kann sagen, dass sich die Akteure, die dort vor Ort sind, also Nationalpark Harz als dem Naturschutz sehr verpflichtet, die Brockenbahn als der Tradition und ihrem Geschäft sehr verpflichtet, die Kommune als im Endeffekt für Brände dort verantwortlich, die Feuerwehr, die im Endeffekt dort in Einsatz muss und auch unter Risiko ihres Leib und Lebens im Einsatz ist. Die Landespolitik spielt auch eine Rolle. All diese Akteure sind sich in gewisser Weise nicht so richtig grün, sage ich mal. Also jetzt auch über diese Konflikte, die dort sind. Und deswegen ist das damals sehr schnell hochgeschaukelt, weil natürlich jeder so ein bisschen gesagt, die Schuld beim anderen gesucht hat und gesagt hat, naja, wenn ihr das Totholz wegmachen würdet, wenn ihr nicht mit Dampf fahren würdet, dann wäre es alles einfacher und dann die Kommune, dass die da irgendwie auch strikter sein müsste, das Land müsste mehr machen und so. Also es ist eine Gemengelage, wo jeder so ein bisschen seine Freunde da verteidigen will, aber es natürlich...
Naja gut, also man könnte jetzt zwar sagen, wieso... so gut wie, also nur eine leicht Verletzte und ansonsten ist es doch glimpflich ausgegangen, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Einsatz von hunderten Feuerwehrleuten und so viel schwerem Gerät, Hubschrauber, LKW und so weiter auch eine Menge Geld kostet, ne?
Ja, absolut. Die Geldfrage ist eine, die jetzt, wo wir es aufzeichnen, noch eine Frage ist, die noch vorhanden ist. Die wird, denke ich mal, auch noch eine Weile weitergehen.
Weißt du, was der Einsatz gekostet hat?
Also der Einsatz vor 2 Jahren hat ein bisschen über 2 Millionen gekostet insgesamt. Dieser Einsatz jetzt, da war die erste Schätzung vom Landrat des Harzkreises, Thomas Balzerowski, dazu gesagt, so 2,5 Millionen, denkt er. Und der Oberbürgermeister von Wernigerode, Tobias Kascher, hat gesagt, naja, so 3 Millionen. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das Meer luftgestützt gelöscht wurde. Das heißt, es waren bis zu 8 Hubschrauber im Einsatz, 4 Flugzeuge, das war beim letzten Mal nicht so, also war es nicht.
Nee, beim letzten Mal, Einsatz. Vielleicht kann man das sagen, inzwischen hat der Landkreis Harz sein eigenes Löschflugzeug, eben genau. Wegen solcher Fälle. Und vor 2 Jahren war da die Lage noch ein bisschen kritischer. Da mussten Löschflugzeuge aus Italien aushelfen.
Genau.
Sonst hätte man diesen Brand vielleicht gar nicht in den
Griff. Aus Italien und ein Dienstleister aus Polen, der da auch im Einsatz ist. Und jetzt sind auch zwei Flugzeuge, es gibt so eine EU-weite Feuerprävention, Waldbrandpräventionskampagne, die sind zwei Flugzeuge in Braunschweig stationiert, also auch in der Nähe, also in der absoluten Nähe. Und die wurden natürlich auch gleich angefordert. Genau, deswegen kann man vielleicht so ein bisschen erklären, warum jetzt die Schätzungen erstmal hochgehen. Und am Sonntag schon, als ich da war, habe ich natürlich auch mit dem Oberbürgermeister von Wernigerode gesprochen. Und der war natürlich total aufgeregt und hat gesagt, er muss erstmal, also die Kommune in Wernigerode ist die, auf deren Gebiet das passiert. Der Brocken und der Königsberg, die gehören zu Wernigerode. Das ist die Gemarkung einfach.
Das reißt deswegen doch in die Stadtkasse.
Deswegen ist es deren hoheitliche Aufgabe,
ja,
sich um diesen Brand zu kümmern. Das ist einfach, so ist das halt geregelt. Kommunen haben da, die müssen das machen. So. Und der hat gesagt, er muss jetzt hier irgendwie Aufträge vergeben und im Endeffekt kriegt er alle Rechnungen geschickt und weiß nicht, wie er das machen soll. Also Stadt Wernigerode hat einen Haushalt von 80 Millionen. 3 Millionen sind da jetzt, da hätte er wahrscheinlich viele andere Sachen, die er damit gerne machen würde. Zumal die Frage auch steht, das kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder. Der Klimawandel ist eine Realität, wo einfach lange Dürrephasen da sein werden, die dann immer wieder zu sowas führen können.
Und wir sehen es ja, wir hatten ja eigentlich einen feuchten Frühling und einen feuchten Frühsommer und jetzt ist es trotzdem nochmal heiß geworden.
Genau.
Der Wald hat sich wieder trocken.
Das reicht dann einfach aus. Ja. Genau. Und da steht jetzt die Frage, wer macht's? Wir haben es natürlich bei allen Akteuren angefragt. Das waren auch schon am Wochenende Signale, auch vom Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, der gesagt hat, ja, er könnte sich schon vorstellen, dass es da wieder Landesgeld gibt, weil beim letzten Mal war der Katastrophenfall ausgerufen. Das ist nochmal eine höhere Stufe, da ist der Landkreis auch zuständig, dann kriegt auch der Landkreis erstmal alle Rechnungen und die hatten es dann ans Land weitergegeben, das Land hatte 1,8 Millionen dazugegeben sozusagen. Also da war beim letzten Mal der Großteil vom Land getragen worden bei so einer, wie die das dann in außerordentlichen Katastrophenlage. Ob das diesmal auch so ist, es war nicht der Katastrophenfall ausgerufen, sagt das das Innenministerium ist dann im Endeffekt dafür zuständig. Die sagen, ja, ist nicht mal das ausgerufen und die haben aber gesagt, naja, wir sind im Gespräch und wir verschließen uns auch keinen Gesprächen, aber das Problem ist natürlich auch ein bisschen, wer kommt dann als nächstes? Also wo ist die Grenze, ab welchem Brand man jetzt sagt, das ist eine außergewöhnliche Katastrophe, wo ist es nur ein normaler Brand, den die Kommune halt tragen muss, weil es ihre hoheitliche Aufgabe ist. Also ich glaube, das, was im Harz da ist, mit den Mitteln, die man dort einsetzen muss, man könnte natürlich das Ganze auch brennen lassen, aber also, wer weiß, wie das wäre ja, fatal. Also, das wäre wirklich fatal.
Der bleibt ja nicht auf einer Stelle.
Genau, dann würde halt der ganze Königsberg irgendwann brennen. Und da, was auch wichtig ist, oberhalb der Bahnstrecke sind so Moore. Das sind Hochmoore. Und ein Moorbrand ist insofern fies, weil der sehr tief in den Boden einsinken kann. Der brannt dann und dann mitunter auch ewig dort bleiben kann. Also der knistert dann da unten irgendwie so weiter und das hört nie auf und das ist halt, sind so Gefahren, die man einfach nicht zulassen kann. Und da würde man jetzt schon sagen, jetzt so als Laie vielleicht auch, das ist schon eine außergewöhnliche Katastrophe dort, aber wo ist die Grenze so und wer kommt dann noch alles? Und eine Idee ist dann halt so ein Waldbrandfonds, sag ich mal, das gibt es jetzt, ein ausgedachter Name, aber sowas halt einzurichten, wo man sagt, da zahlen jetzt alle Kommunen zum Beispiel ein und daraus bestreitet man dann die Kosten oder das Land zahlt da ein, damit man daraus was hat. Es gibt immer so ein bisschen Katastrophenmittel, aber sowas in dieser Art, was jetzt explizit für Waldbrände ist, ist bisher nicht geplant, ist auch nicht im nächsten Haushalt vorgesehen. Deswegen muss man jetzt gucken, wie es weitergeht.
Das ist alles sehr teuer, das ist alles auch mit hohem Aufwand verbunden, aber um auf unsere schöne Schlussrubrik zu kommen, was kann man denn daraus lernen, was gibt es denn für positive Sachen?
Also
was mir auffällt, ja, wenn ich darauf blicke und es auch vergleiche mit vor 2 Jahren, also vor 2 Jahren, du hast es gerade gesagt, wurde der Katastrophenfall ausgerufen, da war auch die Stimmung nervöser. Ich erinnere mich, dass tagelang nicht klar war, ob dieses Feuer überhaupt sich weiter ausbreitet oder nicht. Es hat dann stagniert, dann hat man wieder mehr Glutnester gefunden. Da war zwischenzeitlich gar nicht klar, ob man das zeitnah überhaupt in den Griff bekommt oder ob es sich weiter ausbreitet. Und jetzt hatte ich den Eindruck, dass das deutlich eingespielter funktioniert und genau, viel das, schneller im Griff war.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Also die Lage war sehr viel schneller im Griff. Die Leute sind eingespielt, alle wissen, was sie zu tun haben. Das haben auch alle dort unisono gesagt. Die Kontakte sind da. Also man weiß, wie man anrufen muss. Man weiß, wie man an Braunschweig rankommt. Man weiß, wie man an Hubschrauber rankommen muss, man weiß, wie man zur Bundeswehr, wie man da rankommen muss. Also es geht alles einfach viel schneller. Das ist sehr, sehr relevant, weil da eben immer Geschwindigkeit zählt. Ja, das ist logischerweise ein Brand, der sich sonst ausbreitet. Und vielleicht als kleine noch positive Sache ist, es gab eine ganz lustige Begebenheit. Am Freitag und ich glaube auch am Samstag war in Plankenburg, also auch im Harz, eine Tagung Future Forest von der Future Forest Initiative oder irgendwie so heißen die. Und dort war ein Unternehmen, was ein Brandaufhaltemittel, sag ich so, ganz einfach
ins Unreine gesprochen. Fängt es mit W an und hört mit Asser auf?
Nein, das nicht, sondern schon ein wohl mineralisches Mittel, was jetzt keine reine Chemie ist. Auf jeden Fall soll das, trägt man das auf die Stellen
an. Alles ist Chemie,
Julius. Ja. Auf jeden Fall, ja, was jetzt die Pflanzen nicht zerstört, sagen wir mal so. Obwohl da ja sowieso nur Totholz rumliegt. Was auch wieder Quatsch ist, der Nationalpark würde sagen, da liegt nicht Totholz rum, das ist alles lebendig, wo sie auch recht haben. Aber da ist natürlich auch viel Totholz darunter. Egal, jetzt wollte ich das eigentlich, was ich sagen wollte, ist, das trägt man dort auf, wo es noch nicht brennt und das hält den Brand auf. Also das
ist aber eine Flüssigkeit.
Das macht man ins Löschwasser rein.
Okay.
Das Löschwasser kippt man quasi dort ab, was man sowieso machen würde und kann dann aber wie so ein Riegel erstellen, wo halt der Brand aufgehalten wird. Das hat man gemacht, um den Versorgungsweg zu schützen. Also da sollte das Feuer nicht hinkommen, weil dann die Feuerwehrleute selber nicht mehr an den Brand rangekommen wären. Und das hat wohl sehr gut funktioniert. Also es soll so funktionieren, dass wenn dann das Feuer kommt, das so aufschäumen würde und das Feuer dann ersticken würde. So wurde es erklärt.
Klingt abgefahren.
Ja, soll, wie gesagt, naturunschädlich sein.
Mhm.
Und der Nationalpark hat, das war in Absprache mit dem Nationalpark, wurde das natürlich auch gemacht. Das ist ja eine Nationalparkfläche. Und die haben gesagt, naja, wir gucken dann mal danach, wie sich das ausgewirkt hat. Aber man hat es erstmal gemacht und es hat wohl auch sehr gut funktioniert. Ist wohl international erprobt, wurde in Deutschland aber das erste Mal eigentlich.
Okay, also Klimawandel und Brandstiftung. Und
dieses Startup war bei diesen Future Forest-Tagungen, war dort sozusagen und hatte nichts dabei, musste man extra aus Frankfurt nach in Harz bringen.
So, aber ein verrückter Zufall eigentlich.
Ja, das war, ja. Die haben aber gleich Kontakt aufgenommen. Genau, und das war so eine positive Sache. Also da griffen viele Sachen sehr gut ineinander und hat gezeigt, dass man da sehr gut mit umgehen kann. Aber natürlich trotzdem noch viele Probleme, die gelöst werden müssen.
Ja, aber man sieht auf jeden Fall, dass sich das Land an die verschärften Waldbrandrisiken anpasst.
Genau, notgedrungen.
Insofern hoffen wir, dass wir nicht bald schon über den nächsten Brand reden müssen. Und aber wenn doch, dann werden wir das im Auge haben.
Genau, dann werden wir das natürlich wieder begleiten und genau.
Genau, wer sich für mehr interessiert, findet natürlich Julius ausführlichen Bericht in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Genau, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.